Grüß Gott. Ja, der Hubert, ich wusste nicht genau, worüber sprechen heute, aber der Hubert hat mir gerade Anstoß gegeben, und zwar, wo du erzählt hast über die Priester, weißt du, die nicht, die so alle einsam daherleben und die Menschen zur Umkehr bringen wollen, wie dieser Priester in Landsbedings. Und dem Pater Slavko ging es so. Der Pater Slavko war ein Franziskaner, der in Medjugorje lange gewirkt hat. Und in den 30 Jahren von Medjugorje durfte ich 11 Jahre von der Zeit einfach an seiner Seite sein und helfen mit allem. Angefangen von Übersetzungen, über Begegnungen mit Pilgern, wo er die Sprache nicht konnte, über Post beantworten, einfach alles, was notwendig war, helfen. Ja? Und bin daraufhin geworden zum Zeugen und zum, ich weiß nicht wie, eigentlich jemand, der über ihn sprechen kann auf eine gewisse Weise. Andere kennen ihn bestimmt viel besser, weil bei uns war die Freundschaft auf Arbeit basiert, Gebet und Arbeit. Wenig so persönliche Gespräche, aber ich habe viel gesehen bei diesem Mensch. Und das Erste, was er mir erzählt hat, ist, dass er in Freiburg studiert hatte und sein Thema war, also sein Thema für seine Arbeit war gewesen, Umkehr, Aufgabe der Kirche. Und er sagt, das war seine große Frustration. Er hat gesagt, wir predigen, die Menschen hören vielleicht zu. Wir sagen, kommt beten, die Menschen sagen, wir haben keine Zeit. Kommt beichten, wir haben keine Sünden, wir wissen nicht, was wir beichten sollen. Und er sagt, eigentlich war mein Priestertum umsonst. Es braucht uns ja niemand. Und mit diesem Gefühl kam er dann nach Medjugorje. Er hat davon gehört von seiner Schwester. Er ist selber aus der Gegend, ja, aus einem kleinen Ort, so 10 Kilometer weg von Medjugorje in den Bergen. Und seine Schwester Sofia hat ihn angerufen und hat ihm gesagt, dass das passiert. Und er sagte, es ist möglich. Und das war so seine Ureinstellung für Sachen, ist immer, schauen wir mal, was ist. Und in seiner Einstellung war immer, ich will nicht Recht haben, aber ich will die Wahrheit finden. Die Wahrheit suchen und nicht stehen bleiben bei einem kleinen Teil, sondern die ganze Wahrheit. Er hat mir mal einen Mystiker genannt, Meister Eckhart, glaube ich, aus dem 13. Jahrhundert oder so. Ich kannte nichts, ja. Hat er mir nur so erzählt und hat gesagt, dieser Mann wurde bestraft, wenn nicht womöglich getötet dafür, dass er gesagt hat, ich bin bereit, Gott zu verlieren, um ihn wieder zu finden. Er sagte, da darf man nicht denken, er will nicht Gott, sondern er will nicht festhalten am kleinen Stück von Gott, was er kennt, sondern er möchte immer weiter in den großen, ganz anderen Gott hinein. Und der Chef war so, ja. Und wiederum, ich habe ihm gesagt, sie, Pater Slavko, saß ihm gegenüber 12 Stunden lang und sagte sie. Und er fand das furchtbar und hat gesagt, bitte sag du. Aber ich konnte nicht einfach du Slavko sagen, das ging irgendwie nicht drüber. Und da habe ich gesagt, okay, Chef, das war leichter irgendwie. Weil ich hatte so einen tiefen Respekt vor ihm und war gezwungen, so die ganze Zeit mit ihm zu sein und wusste nicht so ganz, wie damit umgehen. Und daraufhin wurde es Chef und das blieb dann, bis er gestorben ist. Und da habe ich einfach gesehen, ein Mann, der angekommen ist in Medjugorje mit diesem Gefühl von, was ist der Sinn vom Priestertum, was ist der Sinn überhaupt von dem, was wir hier in der Welt tun. Er hatte auch eine Psychotherapie gemacht und liebte den Mensch. Und er wollte, er sagte, in der Beichte oft sagen wir so, deine Sünden sind vergeben, die Menschen gehen raus und das war's. Und es ist nichts verändert. Und er sagte, es fehlt uns so sehr das Kennen des Menschen. Und er wollte einfach den Mensch besser kennenlernen und wollte so ein bisschen verstehen, wie der Mensch funktioniert. Also hatte er Psychotherapie gemacht und liebte die Menschen. Und die Menschen waren für ihn das Zeichen Gottes. Was am Menschen passiert, war für ihn, wer Gott ist. Ja? Und so hat er Medjugorje erlebt. Er hat immer gesagt, ich habe nichts erlebt, ich habe nichts gesehen, nichts gehört, aber ich sehe an den Menschen, was hier unendlich Großes passiert. Und die Seher haben ihn geliebt, ja, weil er war ihnen sehr nahe. Er ist ihnen am Anfang begegnet. Er hat gesagt, ich hätte so gern gehabt, dass sie mich überzeugen wollen von dem, was passiert. Und er hat gesagt, es war unglaublich, weil es war ihnen fast egal, ob ich glaube oder nicht. Und das war eine Riesenherausforderung für ihn, vom Charakter her gesagt, also jetzt schaue ich mal, was hier läuft. Ja. Und fing an, sie zu studieren, hat geschrieben drüber, hat gesagt, was ist das für eine Gruppe? Wie kann Gott überhaupt sowas anfangen mit so einer Gruppe, ja, die so ganz unähnlich ist und die sich nicht mal befreundet sind und so. Zwei waren verwandt, also sind Jakob und Mirjana, die anderen sind so Nachbarn, aber nicht wirkliche Freunde noch auch, ja. Sie haben etwas Unbeschreibliches, was sie gemeinsam haben, aber im täglichen Leben sind sie nicht so verbunden. Nur Jakob und Mirjana sehr, weil die auch Nachbarn sind und sehr verwandt. Und der Chef hat angefangen, also sie zu besuchen und fing an zu sehen, was mit diesen jungen Menschen passiert. Und er hat einfach ihnen als Freund beigestanden. Und er hat gesagt, das, was bei uns so schwer ist, dass sie ungeschützt sind. Und das ist eine Sache, die ist wahr. Unsere Seher sind, ich sag unser, ja, weil das ist doch die großen Geschenke für unser Leben, finde ich, in unserer Zeit sind unsere 6 Seher. Und ich denke, dass wir auch verantwortlich sind für sie, so wie der Chef immer gefunden hat, wir sollen sie schützen und nicht ausnützen. Und die Maria hat gesagt, es gab Pilger, die waren von Mitternacht, gingen sie weg und um 5 waren die nächsten schon wieder an der Tür. Und es gibt auf Italienisch ein Wort, das heißt permesso, das heißt toc toc. Und das heißt aber, dass die Tür schon auf ist und sie schon drin sind, ja. Sie bitten um Erlaubnis, aber es ist schon geschehen. Und sie hat gesagt, das war unbeschreiblich. Ihre Familie konnte nicht mehr im Haus leben, es war wie ein Bahnhof geworden. Es gingen und kamen Menschen, ohne zu klopfen, ohne überhaupt zu respektieren, dass diese Seher auch eine Familie hatten. Eltern, Geschwister, Schule, so, ne. Und der Pater Safko hat immer gesagt, wir müssen diese Kinder schützen, weil die sind ausgeliefert. Und da möchte ich Ihnen etwas erzählen von einer Cousine meiner Großmutter, die war die Sekretärin von der Schwester Lucia in Fatima 20 Jahre lang. Und die Lucia hat gebetet für Medjugorje, ja. Meine Tante hat immer gesagt, sie weiß es und sie ist okay damit. Und meine Tante hat immer geglaubt an Medjugorje. Das Geheimnis war ihre Beziehung zu Irma Lucia. Und die hat aber gesagt, sie betet für unsere Seher, weil sie sieht, dass sie so sehr dem Geist der Welt ausgesetzt sind. Und das stimmt. Das sind sie, ja. Und sie sind nicht ins Kloster gegangen oder gegangen worden, sondern sie haben gesagt, sie haben frei entschieden, was sie machen wollen. Und der Pater Slavko war oft erstaunt über diese Freiheit, dass sie sich nicht gezwungen gefühlt haben, weil die anderen finden, sie sollen ins Kloster gehen, Priester werden oder was weiß ich. Sie haben gesagt, das ist nicht. Die Freiheit, die Gott uns schenkt, in der müssen wir auswählen, wie jeder andere auf dieser Welt auch. Es gibt nichts Magisches, nichts Automatisches, wenn man die Mutter Gottes sieht. Weil sie sind ja nicht die Mutter Gottes, gell? Sie sehen sie ja jeden Tag, paar Minuten. Und den Rest der 24 Stunden sind sie wie wir. Mit allem dem, was da deswegen passiert, weil sie sie sehen, ja. Sie sind zu den größten Zeugen unserer Welt geworden, irgendwo, für einen lebendigen Gott, mit einer lebendigen Mutter Gottes, die jeden Tag kommt. Und viele reagieren sehr negativ auch drauf. Ich habe Ihnen gestern erzählt, dass diese Statue von der Maria zerschmettert wurde von einem wütenden Italiener und das passiert, ja. Und die Maria wurde auch mal gewatscht. Auf dem Weg zum Kirchturm da, um die Erscheinung zu haben, war einer, der hat ihr einfach ins Gesicht geschlagen. Die Hand. Auch, sehen Sie, die Hand der Mutter Gottes Statue, das wusste ich nicht. Eben, die Menschen drangen in die Häuser dieser Kinder ein und waren eben, und die waren ausgeliefert, ne? Und so hat der Pater Sarko sie über die Jahre hinweg begleitet und wurde langsam aber sicher zum besten Freund, ja. Und immer, als sie auf Reisen gingen, hat er viel Zeit mit der Maria verbracht, mit ihr gesprochen. Und als sie die Botschaft bekam zum Beispiel, hat er uns erzählt, dass einmal hat sie geweint wie Regen, ja. Kaukisha hat er gesagt, einfach geweint und hat gesagt, ich bin eine Verräterin. Denn was mir die Mutter Gottes sagt, muss ich auf ein Stück Papier niederschreiben. Und das ist ein Verrat an dem, was sie sagt. Und die Botschaft an dem Tag war ganz schön, sagte er. Er hat gesagt, ganz schöne Botschaft. Gesagt, es war, meine Kinder, ich liebe euch unendlich. Betet, 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 danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Und er hat gesagt, warum weint Maria, wenn sie sowas Schönes schreiben darf? Und er sagte, wohl, Maria, in dem Moment erlebt sie etwas von dieser unendlichen Liebe und kann sie nicht in Worten weitergeben und schreibt auf ein Stück Papier, ich liebe euch unendlich, meine Kinder, betet, betet, betet. Und sie sagt, das ist es nicht, es ist so viel mehr. Und sie hat gesagt, ich werde die Mutter Gottes bitten, dass sie mir nicht mehr diese Botschaften gibt. Und das Slavko hat gesagt, nein, das darfst du sie nicht bitten, bitte mach weiter, ja. Und jetzt in Wien waren wir zusammen, da habe ich die Maria übersetzt für Radio Maria in Wien. Und da haben wir so ein bisschen geschwätzt über die Botschaften auch. Und da habe ich ihr gesagt, ich verfolge dein Leben, wenn ich dich nicht sehen kann, durch deine Botschaften. Denn was sie dir sagt, da weiß ich, wie es dir geht, ja. Und sie gesagt, oh, ist das wirklich so? Da habe ich gesagt, ja. Und das mache ich auch so, weil ich weiß, dass sie zu dir zuerst spricht. Dann sagt sie, was für ein Kreuz hat mir Gott gegeben? Was ist das für ein Kreuz für mich, dass ich als Erste diese Botschaft selber hören muss und dann weitergeben kann? Und sie ist nie jemand, der sich dran gewöhnt, ja. Und der Pater Slavko hat gesagt, das ist jeden Tag ein Erlebnis, auf das sie sich freuen, den ganzen Tag. Und wenn es vorbei ist, ist es schwer, jeden Tag. Und das hört nicht auf. Und sie sind nicht so, ja, jetzt kommt sie mal wieder. Es ist jeden Tag, fiebern sie der Sache entgegen, dieser Begegnung. Und dann sind sie allein unter uns. Und die Maria hat gesagt, also es gibt so ein kleines Kreuzchen in der Herzegowina, was so nachts auf dem Essen sitzen, so einen gewissen kleinen, so einsamen Ton von sich gibt in der Nacht. Und sie hat gesagt, jeden Tag fühlt sie sich so wie dieses Kreuzchen in der dunklen Nacht allein auf einem Ast. Und sie ist umgeben von Pilgern, die sie anfassen, küssen, machen, tun, fragen, ja. Und sie fühlt sich komplett einsam. Ja. Und das geschieht jeden Tag seit 32 Jahren. Ich meine, für mich braucht es keine großen Beweise persönlich, weil wenn man diese jungen Menschen kennt, die heute Mitte 40 sind und auf ihre 50er zugehen, die werden ja hochgradig in Krankenhäusern eingesperrt schon längst. Ne? Das ist ein solches Wunder, dass sie leben. Weil sich so zu öffnen und dann hinterher mit dieser Offenheit da zu sitzen, so allein, das ist fast unmenschlich. Aber es wird oft vergessen, was sie erleben. Es ist mir wieder bewusst geworden, da hat uns der Pater Slavko so gefehlt, vor allem der Maria. Und das kommt ab und zu raus, weil sie nicht über ihre Gefühle sprechen. Aber wo er gestorben ist, sie hat sich überhaupt nicht beruhigen können, aber wirklich nicht. Ja. Und jetzt wieder am Weihnachten letztes Jahr ist ja zum ersten Mal was passiert, seit eben hat Jesus das Baby gesprochen, ja, der Kleine. Und ich war drin in der Kapelle mit ihr und war Teil, habe der Wikiza geholfen bei den Übersetzungen, gehe so mit als alter Veteran. Und die Maria hat die Erscheinung und geht raus und kommt zurück mit ihrem Buch, wo sie es immer niederschreibt und weint mit Taschentuch im Gesicht so. Und weint wirklich, ja. Und wir denken uns, oh, was hat sie jetzt gesagt? Weil der natürliche Instinkt ist immer, was hat die Mutter Gottes Schreckliches, Apokalyptisches gesagt? Was ist das Drama? Sofort Szenario. Und sie hat gesagt, die Mutter Gottes war wunderschön, Bilaye Divna, wunderschön. Und sie hat kein Wort gesprochen, aber der Kleine. So, fing sie an zu weinen, weil das Baby sie angesprochen hat. Und sie war im Schock, dass der Sohn Gottes sie angesprochen hat. Und der Kleine, was hat er gesagt? Ich bin euer Friede, lebt meine Gebote. So was Süßes, gell? Wie ungefährlich und wie unglaublich nett. Und sie hat nichts gesagt, sie hat ihn nur gehalten und er hat gesprochen. Und Maria in Tränen. Und sie hat gesagt, jetzt brauchen wir Pater Slavko, weißt du so. Dann haben wir unsere Telefone gesagt, jetzt rufen wir ihn an im Himmel mal taps, taps und schauen, ob er nicht was sagen kann. Da sieht man, was er für sie ist und war auf dieser Welt. Ne? Jemand, der verstanden hat, mit dem konnte sie sich hinsetzen, die Botschaft gemeinsam durchdenken. Weil für die alle, sowohl auch die Mirianer, die finden das sehr schwierig. Sie sagen die Botschaft, die wird niedergeschrieben und dann wissen sie nicht mehr, wie damit umgehen. Weil man kann alles immer anders sagen auch, ne? Das ist gar nicht leicht. Und der Pater Slavko war dieser begleitende Engel, dieser Freund, der auch geschimpft hat ab und zu und so zurechtgeruckt, aber doch derjenige, auf den sie sich total verlassen konnten, weil er wirklich gesehen hat, wie heilig und wie unglaublich wichtig das ist, was in Medjugorje passiert. Er hat es niemandem aufgezwungen, das wollte er nicht, das wusste er, das darf er nicht, wollte er auch nicht, aber er hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt. Und ich habe ihn wachsen sehen. Das klingt jetzt arrogant, aber ich habe gesehen, wo ich ankam, da war er was, 37. Ich war 25, er ist 12 Jahre älter, also 37. Und war noch in der Psychotherapie sehr viel und hat Worte anders ausgesprochen. Ja. Und dann kam man in den Botschaften, kam man so in Krisenmomente, weil es kamen dann Worte wie, da hat sie mal in einer Botschaft zum Abtötung gesagt und Opfer und diese Worte, die ihm so quer gestanden sind. Ich sagte, das kann ich doch den Leuten nicht sagen, das ist doch nicht modern. Ich sagte, ja du, wenn sie es aber sagt, bitte muss man sagen. Man kann nicht wegtuschen schnell, weil es unangenehm ist oder peinlich, darüber zu reden. Ne? Und er hat so gewirkt an manchen, aber hat es dann ausgesprochen. Ich habe gemerkt, über die Jahre hinweg hat er immer leichter diese Sachen ausgesprochen, keine Angst gehabt. Weil er hat gewusst, dass je größer die Liebe ist, desto weniger sind die Menschen verletzt. Und die Menschen sind nicht verletzt, wenn es um die Wahrheit geht. Vielleicht ein bisschen. Er hat immer verglichen, eine Mutter, die ihr Kind zum Arzt führt, weil das Kind ein Geschwür hat. Sagt, das Kind wird finden, die Mutter ist die größte, schreckliche Frau, die mich da hier zum Arzt mit dem Messer führt. Ja, was kann die Mami mir antun? Und er hat gesagt, aber wenn der Messerschnitt vorbei ist, kommt der Schmutz raus. Und dann ist die Wunde geheilt, dann kann man sie heilen. Er hat gesagt, das ist die Aufgabe von ihm, ist das Messer anzusetzen. Und natürlich tut es weh im Moment und manche Menschen haben es ihm auch übel genommen. Aber er wusste, er muss. Und in Medjugorje ist immer die Gefahr, dass man zum Star wird, ja? Weil natürlich die Menschheit kommt ausgehungert nach Liebe, nach Frieden, nach nicht mehr allein sein und sich zu Hause fühlen. Und das passiert in Medjugorje, hören wir von den Menschen, mir ging es selber natürlich auch, dass man sich dort so zu Hause fühlt und so im Frieden fühlt, als ob man immer dort gewesen wäre, in diesem kleinen Ort. Ne? Und er sagt, und natürlich greift man zum nächstbesten Mensch, der dort wohnt, weil man das anfassen möchte. Wir Menschen wollen berühren, fühlen. Wir brauchen die Sinne, die müssen alle irgendwie mitmachen. Und die paar Franziskaner, die da rumsitzen, 5 oder 7, ne, wurden von allen am Habit gezupft. Und der Pater Savko hat jeden Tag gebetet. Er hat gesagt, Herr, da wo ich es sein muss, lass mich da sein. Und da wo es nicht ich sein muss, lass mich nicht da sein. Und deswegen war er für manche nicht da und für manche war er da. Und das sind, manche haben es ihm übel genommen, weil sie nicht verstanden haben. Sie haben gedacht, es wäre gegen sie oder lieblos. Aber er war jemand, der sehr schüchtern war, eigentlich drin und sehr so keusch in seinem ganzen Herzensleben und wollte und hat nicht gesagt, weißt du, ich habe heute früh gebetet und so. Das hat, war nicht seine Art, ja. Er war nicht mystische Sprache, er war ganz ruhig, ganz nüchtern, sehr männlich und ganz sich selbst so, versöhnt mit sich und seinem Leben und hat gewusst, er kann den Menschen das nicht erklären, aber Gott wird es arrangieren. Er hat gesagt, ich bin wie ein Huhn, ich lebe in meinem Hühnerstall und picke meine Körner in meinen Grenzen. Ich schreibe Bücher, ich schreibe, ich diene und das ist es. Und mehr mache ich nicht. Er sagte, ich habe eine Gnade. Das Einzige, wo er mir gesagt hat, ich habe eine spezielle Gnade, dass wenn ich am Abend mich hinlege, ist der Tag vorbei. Ich lebe nicht in dem, wie sagt man, the regret. Ich bereue nicht da und die Vergangenheit und lebe nicht in der Angst vor der Zukunft. Ich lebe nur jetzt. Er sagt, wie ein Huhn, nur jetzt. In dem Moment picke ich meine Körner hier, da wo ich bin, in meinem Käfig. Und das war sein Leben, immer präsent sein, jetzt. Und deswegen hatte er Augen für vieles um sich herum, weil er nicht im Kopf schon da war und im Kopf dahinter, sondern er war da. Und hat auch deswegen immer das gemacht, was er machen konnte. Und er hat gesagt, den Rest macht dann Gott. Ich kann nur das, was ich kann und mehr nicht. Aber wie du gerade sagtest über den Pater Fink, der war auch jemand, der hat so viel gemacht. Er hat das Mutterdorf, er wurde zum Vater immer mehr, ja, sowieso mit den Pilgern und dann aber auch Kinder. Und als der Krieg dann kam, es fiel ihm grauenhaft schwer, dass der Krieg nach Medjugorje kam. Eines Nachts fuhr ich nach Hause, spät, irgendwann war ich irgendwo gewesen und es waren schon, der Krieg kam schon sehr viel näher von Kroatien runter und ich sehe so seine kleine Figur laufen auf dem Parkplatz. Er hatte so eine gewisse Art zu gehen. Und da habe ich gesehen, das ist ja der Chef, der da rumläuft, mitten in der Nacht. Habe ich angehalten und gesagt, hey, was machst denn du da hier mitten in der Nacht? Frag ich, die auch unterwegs war, ja. Und er sagt mir, ich verdaue gerade, dass der Krieg kommt. Da habe ich gesagt, schau an, so ein großer Mann. Und er muss immer neu annehmen, dass, auch wenn die Gospa jeden Tag erscheint, heißt es nicht magisch geschützt. Gar nicht. Und er war immer sehr verwundet, wenn Menschen gesagt haben, in Medjugorje ist nichts passiert, weil die Menschen beten. Er hat gesagt, es ist unfair, das zu sagen, weil in Zentralbosnien, wo so viel geschlachtet wurde und Klosterfrauen so schreckliche Sachen vergewaltigt wurden und alles, was so gruselig war, hat gesagt, wenn man da sagt, in Medjugorje beten sie besser, ist es ein absoluter Verrat an den Menschen, die genauso gebetet haben und genauso treu waren. Das ist nicht die Wahrheit, hat er gesagt. Es ist nichts Magisches in Medjugorje, sondern Gott hat kostenlos ein Zeichen gesetzt, was niemand verdient. Und ich war im Krieg dort, ich bin geblieben, ich wollte nicht weg, weil ich mir gedacht habe, was soll ich machen, in München wäre ich verrückt, ich bleibe dort, kann man wenigstens helfen. Und die Mutter Gottes kam jeden Tag, der Ivan war dann auch teilweise da und man hörte die Granaten also in Mostar und die ganzen Rumgeschieße und dann die Bomben kamen, wir waren im Keller regelmäßig und die Sirenen, manchen brauche ich nicht viel davon zu erzählen, die wissen, wie scheußlich diese Atmosphäre ist, die geht dann so richtig ins Gedärm und geht auch nie wieder raus, das bleibt drin. Und man lebt irgendwie nur im Moment, weil man weiß ja nicht, was das Nächste ist. Ne? Aber im Moment kann man sehr viel tun. Und im Moment kann man immer dienen, egal wie, egal wo, egal was. Und in der Zeit hat der Pater Slavko beschlossen, 91, ja, dass er die Fastenseminare anfängt für die Anliegen der Mutter Gottes. Weil sie ja am Anfang gesagt hat, durch Gebet und Fasten, nur durch Gebet und Fasten, könnt ihr Kriege verhindern und Naturgesetze außer Gewalt setzen. Das war am dritten Tag, hat sie das der Maria gesagt. Und er hat das ernst genommen, hat gesagt, jetzt ist die Zeit, dass wir diese Seminare anfangen. 5 Tage zusammen bei Brot und Wasser oder Tee und Wasser mit den Schwestern. Waren wenig Pilger dann da in dem Moment. Es waren die Klosterfrauen und die lokalen Leute, die Flüchtlinge und so verschiedene, die dann schon da waren im Ort. Und ich war immer dabei und da war immer ein Seher dabei. Am Anfang die Maria und dann so verschiedene, es waren verschiedene Momente. Einmal kam die Maria nach der Erscheinung in diesem Domus Pacis, heißt das. Das ist ein spezielles Exerzitienhaus, was dort steht. Und da war die Maria bei uns und da hat die Gospa gesagt, Predra, also meine vielgeliebten, Oh, wie leicht wäre es für mich, diesen Krieg aufzuhören, wenn es mehr von euch gäbe, die beten. Und die Maria war erschüttert über das Oh, den Aufschrei der Mutter Gottes, ja, weil die natürlich alles mitfühlt mit jedem ihrer Kinder. Und wir waren alle, haben uns gesagt, boah, wie wunderschön das zu hören, aber wie schrecklich das zu hören, ne? Weil wenn viel mehr Christen vielleicht geantwortet hätten, wäre vielleicht viel mehr verhindert worden. Und die ersten, die das von sich gesagt haben, da hat der Pater Slavko auch viel mit den Menschen gesprochen, waren die Einwohner von Medjugorje, die haben gesagt, 10 Jahre genau auf den Tag später bricht der Krieg aus. Die haben gedacht, es ist irgendwo in Afrika, aber nicht bei uns. Und es war genau zu Hause. Und es war nicht, dass sie gesagt hat, es kommt der Krieg und hätte alle gelähmt in irgendeiner paranoider Angst, sondern sie hat von Anfang an mit von der Hoffnung gesprochen, um das durchzustehen. Ja, weil sie nicht jemand ist, die Angst einflößt, oder der Ivan sagt immer, sie kommt nicht, Angst zu machen. Sie kommt, um uns Mut zu machen. Und der Pater Slavko hat ein Bild benutzt, wo er immer gesagt hat, die Mutter kommt nicht und sagt den Kindern im brennenden Haus, Kinder, das Haus brennt, es wird einfahren. Sie gesagt, sie schreit, geht rein und holt die Kinder raus. Ja, dass wir sehen, dass unsere Welt brennt, das wissen wir alle. Aber wir wissen, wir haben manchmal nicht die Schlüssel, um es gut durchzuleben und um zu verstehen, dass wir durch unser verändertes Leben diese Welt ändern. Man braucht viel Glauben und viel Hoffnung manchmal dafür. Ne? Man denkt, auch bei uns, wo damals der Krieg kam und die Kanonen kamen und die Dinger und die ganzen Sachen auf uns niedergingen und die Bomben um uns herum, das ist wirklich schwer, diese Bomben, das ist unangenehm. Und trotzdem war es, das Allerheiligste war stärker, die Liebe vom Allerheiligsten war stärker, wie diese metallenen Sachen, die auf uns niederkamen. Das war eine ganz konkrete Erfahrung. Und ich erinnere mich mal an Ostern, waren wir auch unten im Keller im Pfarrhaus und Sandsäcke überall rum, dass die Fenster nicht kaputt gehen und so. Und da war ein Soldat, der musste raus an die Front, ja. Die ganzen Männer waren immer draußen an der Front und die Frauen wurden weggeschickt in friedlichere Gegenden. Nur so ein paar blieben übrig, so wie wir. Und der ging an die Front und wir sangen das Lied, weißt du, freu dich, du Himmelskönigin. Ja, das ist in Kroatien, wird das viel gesungen an Ostern, das ist das große Osterlied. Und da war der Soldat, der ging an die Front und wusste und sang, freu dich, du Himmelskönigin, und draußen wartet der Krieg. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist ein ganz anderes Ostern. Da ist eine Hoffnung, das ist nicht Schokoladeneier und Osterhasen, gell, und was weiß ich, sondern das ist wirklich, wo Tod und Leben zusammenstehen. Da wird die Auferstehung, kriegt eine andere Realität. Also diese ganze Schule der Gegenwart der Mutter Gottes durch Leid, durch Freude hindurch ist eine ganz tiefe Schule der Hoffnung, die auf die Ewigkeit hinführt. Was nicht heißt, das schreckliche Leben, die schreckliche Welt, oh Walle, die Lacrima, weißt du, dieses Jammern, sondern im Gegenteil, das ist diese Kraft. Und sie hat uns gesagt, der Himmel besteht aus Freude. Ihr könnt anfangen, den Himmel auf Erden zu leben, in der Freude in eurem Herzen. Und das hat sie durch den Krieg hindurch gesagt, das hat sie die ganze Zeit. Ich erinnere mich einmal, waren wir am Berg nachts und da war auch, durften wir keine Taschenlampen haben, damit wir nicht gesehen werden von den Diversen, die da rumflogen. Und dann sind wir also nachts im Dunkeln rauf und die Gospa kam. Und ich hörte in Mostar, wie es ja, knallte. Und sie kam in der Freude des Himmels mit den Engeln und hat gesprochen, meine Kinder, ich schenke euch den Frieden. Ja, in der Mitte von dem, was wir Menschen für Schmarrn machen, manchmal wirklich war. Weil wir einfach nicht in der Gegenwart Gottes leben, sondern herum in Ideologien und allen möglichen Geschichten uns das eigene Leben verderben förmlich. Und das ist nicht Gottes Wille, nie. Und der Pater Slavko ist aber auch gewachsen in das hinein. Es kam nicht von selber. Er hat wirklich gelitten in diesem Krieg, weil ein Neffe von ihm ist tödlich verunglückt. Er hat wirklich, wirklich, wirklich gelitten. Und er hat gesagt, jedes Mal, weil er im Beichtstuhl saß, und es kam wieder eine Frau in Schwarz gekleidet, ist sein Herz gesunken, weil er das Gefühl hatte, er muss immer Gott verteidigen, irgendwo. Und er hat gesagt, er hat dann aber von denen gelernt, die alles verloren haben. Mehr wie je. Weil er sagt, die haben um Verzeihung gebeten, dass sie nicht sofort verzeihen können. Es gab Frauen, wo die Männer zerhackt waren, die Kinder alle verloren, irgendwo. Und er hat gesagt, die kommen zu mir und bauen mich auf. Also der Chef hat auch durch alles, was Gott an den Menschen macht, seinen Glauben immer neu bekommen. Und er hat viel gebetet. In der Wüste, nicht in der Wüste, er hat immer weitergemacht. Er war treu. Gestern hat jemand gesagt, treu. Und das war, ich glaube, der Pater war das. Und der Chef war genauso, treu. Er hat nicht aufgehört. Auch wenn er manchmal die Hoffnung verloren hat, in manchen Momenten war es ihm sehr, sehr schwer. Aber er hat nicht aufgehört. Er hat immer wieder neu sich entschieden dafür, Tag für Tag für Tag. Und so ist er immer größer geworden, immer zärtlicher, immer liebender und hat auch immer mehr die Not der Menschen und das Bedürfnis der Menschen gesehen. Und einmal, zwei Sachen erinnere ich mich. Einmal haben die, es waren Deutsche mit deutschen Pilgern, einmal haben die deutschen Pilger gefragt, ja, warum spricht die Mutter Gottes nicht über soziale Ungerechtigkeit, Hunger, ich weiß nicht, Abtreibung, diese ganzen Sachen, die bei uns passieren. Er hat gesagt, schau, die Mutter Gottes spricht nicht darüber, aber sie möchte unser Herz gemäß ihrem Herzen formen. Und ein Herz, was liebt, wird anfangen zu sehen und wird handeln. Auf allen Ebenen, da wo wir sind, können wir handeln. Und so spricht sie uns an. Sie erwartet von uns, dass wir was machen, dass wir es erkennen. Und dann haben ihm mal die deutschen Pilger auch angesprochen auf das Fasten. Und da hat er mal gesagt, wie viele würden gerne so essen, wie wir fasten? Und die deutschen Pilger sind aufgestanden und haben geklatscht. Das ist diese Großzügigkeit vom deutschen Pilger, der ein unglaubliches Bewusstsein hat für das Ganze so Nächstenliebe. Ganz stark. Das waren die, die immer die meisten so Fragen gestellt haben, von dem Typ. Weil ich sie immer übersetzt habe für die anderen Sprachen dann. Und das war sehr erstaunlich, finde ich, und sehr schön. Und aus dieser Sicht auch sind dann die Fastenseminare gekommen. Ne? Wie viele würden gern so essen, wie wir fasten? Da kommen dann welche, sagen, ja, Brot ist nicht gesund, ich weiß nicht. Aber er sagte immer, wenn man das letzte Stück Brot gegessen hat, stirbt man nicht. Wenn man das Brot nicht mehr hat, stirbt man. Ja? Und das wusste er. Er wusste so Bescheid über die Menschen und so gesehen, wie Gott seine Menschen liebt, sehr pastoral. Ja? Und dann hatte er Auseinandersetzungen mit dem Bischof und so. Und am Schluss hat er nicht mehr Beichte gehört, gar nichts mehr. Er hat immer gehorcht, hat immer den Weg gemacht. In freiem Gewissen, nicht unterdrückt, sondern hat frei sich entschlossen, mitzumachen, zu gehorchen, das alles anzunehmen. Hat durch diese Liebe, die immer größer wurde, in ihm auch diese Kinder angefangen anzunehmen. Er wurde Vater von diesen ganzen kleinen, am Anfang wirklich Halbwaisen, teilweise aus sehr schweren Verhältnissen, teilweise wirkliche Vollwaisen, Kriegwaisen. Das hat das Mutterdorf gebaut mit Hilfe der Pilger, hat selber den Müll getragen, hat immer erstmal selber angepackt und dann folgten ihm die anderen nach. Ne? Und das ist so ein Apostel gewesen, weil er einfach so sympathisch war und auch man konnte ihm glauben, ja, glaubwürdig. Und die Menschen haben ihm vertraut und haben gerne mit ihm mitgemacht, weil sie wussten, aus welchem Herz das kommt und wo das hinführt. Nämlich zum Dienst an den Mensch. Er hat sich nie selbst bereichert durch nichts. Er hatte zwei Hosen, zwei Hemden. Und ich erinnere mich auf die vielen Reisen, die wir gemacht haben. So eine kleine Tasche, wo sein Habit hineingefaltet war, meistens gekrumpelt. Und kam so am Abend wie so ein Akkordeon rausgeholt. Und er hat das immer so an sich gezogen und hat es wieder gegessen, war immer so schrumpelig. Hat das dann so wieder zurechtgeruckt und es wurde wieder glatt so. Und er war so völlig unkompliziert, ja, auf dem Punkt. Gar nicht irgendwie eingenommen oder sich so gebürstet oder so. Er war ganz sich selber. Und so auf diese Weise ist er mit den Menschen umgegangen. Und manche Freunde haben mir erzählt, sie kamen mit solchen Knoten im Herz in den Beichtstuhl. Er saß drin so, hat sie nur angeschaut, hat zugehört. Und sie haben gesagt, währenddem ich es ihm gesagt habe, hat sich's von selber gelöst. Süß, gell? Irgendwie nett, finde ich. Weil das war diese Einfachheit, die er hatte. Er hat einen so angeschaut mit dieser Nettigkeit, dieser sehr menschlichen Sympathie auch. Und das hat es irgendwie so entspannt alles. Und meistens flossen dann viele Tränen und die Menschen kamen erleichtert wieder aus dem Beichtstuhl. Und das war der ganze Sinn. Er hat, das Slavko hat gesagt, er hat sich genannt, ich bin der ewig Verzweifelte. Was irgendwo stimmt, er war in Dauer so gegrübelt und gedacht. Er hat gesagt, wenn ich nicht Medjugorje gefunden hätte, wäre ich womöglich Alkoholiker geworden. Er hat gesagt, ich wäre aus meiner Verzweiflung der Suche nach der Wahrheit voll abgerutscht. Ja? Und er war so dankbar dafür. Er hat gesagt, ich habe den ganzen Sinn meiner priesterlichen Berufung in Medjugorje neu geschenkt bekommen. Und das finde ich ein enormes Zeugnis. Von ihm kommend, der nichts über seine Sachen so leicht gesprochen hat. Ja? Sehr keuscher Mensch. Und so ist er halt immer weiter gewachsen, das Mutterdorf wuchs und er war Vater für diese Kinder und wurde immer liebender, ja, immer mehr. Ich bin dann weg und dann ist er, hab geheiratet, bin ausgewandert und andere kamen, viele andere haben mit ihm mitgearbeitet. Und es war eine erstaunliche Sache, wo er gestorben ist, weil ich war in Tours in Frankreich im Haus von meinem Mann, seiner Familie und unser Faxgerät hat angefangen, also als ich zurückkam, blinkte das Gerät, also die Faxe, die. Und alle sehr haben angerufen und gesagt, was ist denn da los? Ruf an, es ist was passiert. Ja? Ich drücke auf den Knopf mit den Faxen, es steht, vor einer Stunde ist Pater Slavko am Berg. Ich habe das gesehen und habe so ein Gefühl von Leere im Kopf gekriegt. Und da ist mir was passiert, was ich erstaunlich. Es ist in mir eine also du kennst Genf, gell? Du weißt diesen Le Jet d'eau, dieses Wasser, was in Genf im See ist, so ein riesen Wasserbrunnen, ja, der so hoch schmeißt das Wasser. Das habe ich in meinem Herz erlebt. Also eine Freude und eine unsagbare Erleichterung, angekommen. Oh, Gott sei Dank, geschafft. So irgendwie, ja. Und es war so, wow, eine Erleichterung dafür, dass der Chef jetzt atmen kann. Weißt du, dass er frei ist, weil er hat eine spezifische Erfahrung im Leben gehabt. Und zwar, er ist im Heiligen Land, in seiner Studienzeit war das, glaube ich, war er im Heiligen Land. Und da hat er erlebt, sagte er, die ganze Kreatur, die ganze Schöpfung wie eine Symphonie der Liebe auf Gott. Er hat das irgendwie, es war so wie eine mystische Erfahrung. Und er hat gesagt, und wir Menschen machen alles so klein und so eng. Und er hat gesagt, wir machen Wände, wo wir können Wände und zwängen uns ein. Und er hat gesagt, dieses Wissen um die Größe Gottes, die Großzügigkeit in der Enge, das war sein Weg und da immer größer. Und in dem Moment habe ich diese Erleichterung erlebt in meinem eigenen Herz. Oh, er hat es geschafft, er ist angekommen, jetzt ist er frei. Oh, herrlich, weißt du so. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, oh, der Chef ist gestorben. Er hatte gerade genug Geld auf dem Konto für ein Flugzeug, hat mich abgeschickt mit unserer Tochter unterm Arm, die gerade 2 war. Und wir haben eine elende Fahrt gehabt, weil es war Burra in Split und wir haben 9 Stunden in Zagreb am Flughafen gehangen, aber eben mit anderen, die auch gestrandet sind durch die Burra, auch aus England kamen und so. Wir haben es geschafft. Wir kamen dann schlussendlich an und waren um 4 Uhr früh oder sowas in Medjugorje und kamen für die Beerdigung an, Gott sei Dank, ja. Und es war toll, weil das Schlimme war, ich war in so einer Freude für ihn, dass ich vergessen habe, traurig zu sein. Und es war ein Geheule in Medjugorje. Die Leute waren zerstört, aber wirklich. Die haben laut geweint, die Schwestern, die Priester, gut, nicht laut, aber alles, was die Frauen haben, laut geweint. Die Seher waren komplett geschockt, weil so, der stirbt doch nicht. So was wie der Pater Safko, der bleibt, das gibt's doch nicht, dass der nicht mehr gibt. So, ein Schock, dass er wirklich nicht mehr da ist. Und ich war in dieser Freude und es hat mich eine Schwester angemosert, die hat gesagt, hör auf dich zu freuen, er ist gestorben. Da habe ich gesagt, ich kann nicht, ich freue mich für ihn, dass er im Himmel ist und die Gospel freut sich, dass er dort ist. Ich freue mich halt für ihn. Weißt du, ich weiß nicht, es hat sie so gestört, weil sie so unglücklich war. Ja. Und ich war ganz erleichtert am nächsten Tag, als die Gospel gesagt hat, ich freue mich mit euch. Ich habe gesagt, wenigstens eine, die sich freut, Gott sei Dank, weil alle so geweint haben. Und er hat mir natürlich auch gefehlt nachher, weil der Chef einfach fehlt. Aber ich habe nie gesagt, ich wünschte, er wäre da. Das wünsche ich ihm nicht. Ich bin so froh, dass er drüben ist. Und er ist so wunderschön abgeholt worden, finde ich. Ne? Gell? Es ist doch für ihn, finde ich, also so wie er gebaut war, der absolute Triumph, weil er war wieder mal ein Fastenseminar mit seiner Gruppe von Pilgern rauf. Es war der Tag vor Christkönig, sein König. Und im Jubeljahr auch noch, Freitagnachmittag, ich meine bitte sehr, in voller Arbeit, ging es ums Kreuz, betete für alle, die heute sterben. Auf Wiedersehen. 10 Meter später legt er sich hin, kriegt einen Riesenherzinfarkt und die Rita hat gesagt, er hat noch so versucht zu resistieren, aber ging nicht und er war sofort tot. Und der junge Mann, der seine Priesterberufung erfahren hat, am Runtertragen, ne? Ich meine, er hat weitergewirkt wie Zunder, noch weiter, macht's auch heute noch. Und es gibt so ein paar Geschichten, wo Leute ihm begegnet sind und eine gefällt mir, weil sie von einer Mexikanerin ist, die ihn nicht kannte. Darf ich das erzählen? Ja, ist also nicht eine wundersüchtige Geschichte, aber so eine sehr sympathische, finde ich. Und die passt auch zu ihm, deswegen glaube ich, verrate ich nichts Schlechtes. Und du kannst mich korrigieren, wenn es falsch ist. Also es ist eine Geschichte von einer mexikanischen Pilgerin, die war kurz nach seinem Tod dort und der Führer, der Pilgerleiter aus Mexiko hat das erzählt. Und sie war am Erscheinungsberg und betete und ging wieder runter. Und da kommt so ein netter, sagt sie, netter Franziskaner auf sie zu und sagt, du musst mehr beten. Sie sagt, ich habe gebetet, mehr beten. Und das hat er immer gesagt, mehr beten. Du musst, also das war ganz, ja. Und sie spürt plötzlich diese Lust zu beichten. Und sie sagt ihm, kann ich bei dir beichten? Er spricht gut Spanisch, ja. Und er hat gesagt, das kann ich nicht. Ich kann deine Beichte nicht hören, aber geh heute Abend in den 2. Beichtstuhl rechts in der Kirche. Das war immer seiner, ne? Rechts hinten, so. Und da kannst du beichten. Sie geht runter mit so einem komischen Gefühl, weil er plötzlich weg war. Und sie freut sich schon auf die Beichte abends mit ihm. Geht hinein, rechts, und es ist nicht er, aber es ist einer, der perfekt Spanisch kann. Also sie beichtet und wundert sich halt, was da so war. Am Abend geht sie nach Hause und am Anfang, kurz nachdem er gestorben war, waren Bilder von ihm überall, ja. In jedem Souvenirshop, überall war er ausgestellt. Und sie gingen vorbei, beim Tomato da in der Nähe irgendwo, und da stand dieses Bild mit Blumen und sie sagt, das war der. der heute zu mir gekommen ist. Und der Pilgerleiter fing an, was zu sagen, gesagt, schnell sein Gesicht weg, weil er hat angefangen zu heulen sofort, so nett. Und hat gesagt, ah, wirklich, der war das, bist du sicher? So versucht, so cool zu bleiben. Und da war er ihr gekommen, hat ihr geholfen. Und im Leben hat er nur das gemacht. Bete mehr, geh beichten, finde Gott und hab Frieden und hab Hoffnung und hab Mut. Und das passt zu ihm, finde ich, diese Geschichte. Da erkenne ich ihn genau drin. Ne? Und es gibt so ein paar andere, wo ich die Details nicht mehr weiß, deswegen will ich nicht drüber reden. Ist die Zeit vorbei? Okay, das war's. Also Pater Slavko war sehr nett.